ARD.
Sie hat fast schon einen, ich sage mal, sanften Touch gehabt. Queen Mum, immer sweet lächelnd, den Kopf sanft zur Seite geneigt. Sie wäre im August dieses Jahres 125 Jahre alt geworden. Aber wer war sie eigentlich? Das wissen wir alle hoffentlich nach einer neuen Folge von
Annelies royale Welt. Es kann nur eine geben.
The one and only.
Willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Und für alle, die mich jetzt erst entdeckt haben, ich bin Annelie Malun. Ich brenne für royale Themen aller Art. Seit vielen Jahren berichte ich von royalen Großevents fürs Radio, fürs Fernsehen und natürlich auch hier in meinem Podcast. Und da steige ich ja so richtig tief ein und spreche über die Hintergründe. Und in dieser Folge geht es um die Mutter von Queen Elizabeth. Queen Mum im Volksmund genannt. Elizabeth Angela Margaret Bowes Lyon, so hieß sie, bevor sie geheiratet hat. Und die, also Queen Mum, hat Royal Reporter und ich sag mal Royal Haudegen Jürgen Worlitz erlebt. Hallo Herr Worlitz, schön, dass Sie mal wieder dabei sind hier im Podcast.
Na, da freue ich mich doch auch ganz doll. Und dann wollen wir mal heute die alte Dame so richtig verarzten.
Ja, das machen wir. Sie sitzen in Kiel im NDR-Studio, sind mir zugeschaltet. Irgendwann wird der Tag kommen, Herr Worlitz, und wir werden uns gegenüber sitzen.
Das denke ich auch.
Ja,
auch aber das muss ja auch nicht lange dauern, das müssen wir bloß organisieren.
Genau. Und als ich Sie angerufen habe, gesagt, Herr Worlitz, Sie haben doch mit Sicherheit schon mal Queen Mum erlebt. Und da haben Sie gesagt, ja klar.
Ja, lebendig und tot.
Das oh Gott.
Auch dazu
okay.
Sagen. Und das Letztere wusste ich gar nicht mehr. Mhm. Also ich habe die Beisetzungsfeierlichkeiten der Queen Mum tatsächlich live für einen großen Nachrichtensender über eine Stunde lang moderiert. Mhm. Bloß wir wissen alle, das ist lange her, über 20 Jahre.
2001 und, war das.
Genau.
Ne? Mhm.
Und das hatte ich schon fast abgelegt im Hirn. Aber ich habe sie auch persönlich getroffen. Und das war eben 1987 in Berlin. Und da bin ich, ja, anderthalb Tage so mit ihr rumgefahren, im Gefolge natürlich im gehörigen Abstand.
Und wir haben ja schon gesagt, wir sagen jetzt Queen Mum, ist ja kein offizieller Titel, ne? Weil sie ist ja Queen Elizabeth, the Queen Mother, nachdem ja ihre Tochter Königin wurde, wegen der Verwechslung, ne, mit ihrer Tochter. Und alle sagen natürlich Queen Mum, also jetzt auf jeden Fall in Deutschland. Ne? Und mit der Heirat mit Bertie war sie ja dann Duchess of York, also Herzogin von York, was jetzt übrigens ja Fergie hat, ne, diesen Titel. Es werden die Titel weitergereicht und die begegnen einem dann wieder irgendwann. Ne? Ja, und die Tea Time, Herr Wallace, darf ich nicht vergessen. Ne? Denn Sie haben hoffentlich was zu trinken dabei, weil ich mache doch immer hier eine Tea Time in meinem Podcast. Ne?
Weil Sie eine Pause brauchen, geben Sie es zu.
Ja, und auch für die uns zuhören. Ich glaube, die müssen auch mal ein bisschen durchatmen. So nach einer halben Stunde oder so. Ne? Einfach mal so sacken lassen, um wieder frisch an den Start zu gehen. Für alle, die mitmachen wollen, die jetzt nicht im Auto unterwegs sind oder sonst unterwegs sind und schön zu Hause auf der Couch liegen, gerne auch was zu trinken nehmen und zurücklehnen. Und dann unterhalten wir uns über dies und das mal ganz kurz. Gell, Herr Worlitz, da freue ich mich auch schon drauf. Aber wir kommen jetzt natürlich zu Queen Mum. Also sie wurde ja am 4. August 1900 geboren in London auf dem Weg ins Krankenhaus in einer Pferdekutsche. Sie war ja das 9. von 10 Kindern und kam aus einer oder ist aus einer Familie entstammt, die ja sehr ja, reich war, adlig war. Und ihr Vater hat mal gesagt, dass, als es da so weit kam, dass sie natürlich einheiraten sollte in die Royal Family, dass er eigentlich gar nicht so imponiert war, weil sie selbst so reich waren, dass es eigentlich jetzt nicht so den Unterschied gemacht hätte, ob sie jetzt in die Royal Family dann einheiratet oder jemand anderen Adligen. Aber natürlich der Stand ist natürlich was anderes. Ne? Einen Prinzen zu heiraten ist schon mal eine andere Kiste. Ne? Aber wie ist das denn so, Herr Worlitz, wenn man so das Leben sich anguckt? Ne? Also sie kommt aus einer reichen Familie, aus einer adligen Familie. Sie hatte ja auch immer Standesdünkel. Also ihr wurde das so in die Wiege gelegt, ne? Dass sie quasi aus gutem Hause ist. Ne?
Und dann wurde ihr vor allen Dingen diese Liebe zu den Pferden in die Wiege gelegt. Und das kam vermutlich dadurch, dass sie in der Kutsche geboren worden ist. Das ist ja dann auch sofort mit der Muttermilch eingesogen worden. Naja, aber sie hatte ja den Zweitgeborenen geheiratet. Das heißt, sie musste bei der Heirat nicht daran denken, mal Queen zu werden, also die Frau eines Königs. Das hatte sich dann schlagartig ergeben. Also sie hatte ein super Leben an der Seite des Zweitgeborenen. Das bedeutet, man hat wenig Verpflichtung. Also sie hat sehr, sehr gut gelebt in Saus und Braus, wie man so schön sagt.
Aber sie ist ja natürlich auch, wie ich gesagt habe, eine alte, reiche Familie, adlige Familie reingeboren worden. Da hatten viele Ländereien, viele Schlösser, viel Geld, ne? Und sie hatten auch ein großes Haus in St. James Square in London, das mittlerweile abgerissen wurde, also ist schon länger her. Also es gibt's nicht mehr, da steht jetzt so ein Büro-Geschäftshaus drauf. Ich habe mir das mal angeguckt über Google Maps, weil mich das auch mal interessiert hat. Sie ist aber in Schottland aufgewachsen, Glam's Castle. Und das war ein Schloss aus dem 14. Jahrhundert, soll prächtige Innenräume haben und man kann sich das auch anschauen. Das ist zu besichtigen und es ist sehr schön. Also wenn man mal dahin möchte, auf nach Glam's, nach Schottland. Dort wurde übrigens auch die Margaret geboren. Elizabeth, also die Erstgeborene, die Queen Elizabeth in London, aber die Margaret in Glam's Castle. Da war ja noch, wie Sie gesagt haben, Herr Worlitz, das Leben, ich sag mal, eher easy für die Familie, ne? Also sehr eng zusammen, zu viert dann auch. Und im Traum nicht dran gedacht, dass mal irgendwann sie Königin werden würde, ne? Und auch ihr Mann. Aber wie sie Bertie kennengelernt hat, also den Vater von Queen Elizabeth, der hat ja richtig um sie gebuhlt, ne?
Ja, das stimmt. Man sagt ja, er hat dreimal um ihre Hand angehalten, das heißt, ist vor ihr auf die Knie gefallen, naja, wie man sich das so in den Filmen vorstellt, ganz romantisch. Und sie hat sich so ein bisschen geziert, weil sie eigentlich den Bruder attraktiver fand. Mhm. Das war so ein richtiger Hautdegen, der wusste so, was das Leben zu bieten hat. Und er wusste, dass er König werden wird, also ein sehr selbstbewusster Mann. Aber der war ja nun schon vergeben, was keiner wusste. Mhm. Er war im Geheimen vergeben. Mhm. Und irgendwann hat die jetzige oder damalige Queen Mom dann eben sie eingeknickt. Und es ist wohl die Zuneigung, wie man so schön sagt, gewachsen.
Mhm. Ja, also sie hatte eigentlich auch ein Auge geworfen auf einen James Stewart, ein Adliger. Es war wohl so, dass die Mütter, also die Mutter von Queen Mum und auch Queen Mary, also die Mutter von Bertie, eigentlich es besser gefunden haben, dass sie ins Königshaus einheiratet und sich eben ja irgendwie von James Stewart entfremdet, sage ich jetzt mal. Und er wurde nach Amerika geschickt. Dann, ja, dann war es Geschichte. Zwischendrin haben sich irgendwie ja Bertie und Queen Mum Elizabeth ja angenähert. Also sie war auch sehr hübsch. Also sie war schon sehr begehrt, ne, bei den Männern.
Ja, bloß er war ja nun nicht der attraktivste. Wir kennen ja alle den Film, in dem er stottert eben und soll X-Beine gehabt haben.
Also, schüchtern, ne?
Und das war eben alles so, sagen wir mal, nicht so richtig männlich. Aber er ist ja nachher gewachsen an seinen Aufgaben. Mhm. Er hat es also geschafft, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und das ist ja auch eine ganz, ganz große Leistung. Aber ich finde immer interessant, wie gerade in diesen Kreisen so dieser natürliche Umgang ist. Da ist so eine schottische Adelsfamilie und gleichzeitig verkehrt man mit Königs auf du und du. Man besucht sich auf Partys, man gibt Feste, man ist zu Hochzeiten und sonst was eingeladen. Also man gehört irgendwie dazu. Und da lernt man sich dann eben auch kennen. Und das kann man sich heute manchmal gar nicht mehr vorstellen, dass es in solchen Kreisen ungezwungen vorgeht, allerdings nur eben in diesen Kreisen.
Ich finde es ja auch immer spannend, welche Rollen die Mütter immer so spielen, ne? Die das Ganze dann auch mal so anstoßen und weiter dabei bleiben, damit dann die Tochter gut verheiratet wird, ne? Aber natürlich auch dann der Sohn eine gute Partie abkriegt, ne? Oder jemanden abkriegt, wo es so halbwegs passt. Also manchmal denke ich mir immer, die Mütter hätten lieber die geheiratet.
Schon, aber das Wichtigste ist ja immer, dass die Mütter auch diese Vision haben, dass das nun auch halten soll. Diesmal soll es für immer sein, sagt man ja nun.
Ja.
Und dann ist das natürlich immer eine herbe Enttäuschung, so wie bei Diana oder bei Fergie, wenn das denn nicht klappt in allerhöchsten Kreisen.
Das stimmt. Also beide verlobten sich, Bertie und Elizabeth, am 1. Januar 1923. Und dann war im April 23 bei äußerst schlechtem Wetter die Hochzeit nach Westminster Abbey. Eigentlich hätte man sagen müssen, bei dem Wetter, das wird nichts mit der Ehe. Aber irgendwie, also sie haben sich ja beide sehr geliebt. Und man muss ja auch echt sagen, dass Queen Mum ihn auch sehr unterstützt hat, weil Sie hatten es ja erwähnt, er hat gestottert, er war schüchtern, er war manchmal auch nicht so gut gelaunt, wenn Menschen ihn drumherum beschrieben haben. Er war so ein bisschen, ich sag mal, ja, auch immer ein bisschen traurig, ein bisschen melancholisch. Und Queen Mum hat da so ein bisschen dann schon ein bisschen Feuer reingebracht. Aber ich will noch mal kurz auf die Hochzeit zu sprechen kommen. Sie hat ja von der König, also vom Königspaar damals Saphire und Diamanten geschenkt bekommen. Und Queen Mary hat sogar was aus ihrer eigenen Kollektion ihr übergeben, der Schwiegertochter. Aber das Hochzeitskleid war wohl ganz einfach, was jemals bei einer Hochzeit getragen wurde. Und wenn man sich das Foto so ansieht, natürlich war es total modern damals in den 1920er Jahren, aber trotzdem auch sehr, ja, so aristokratisch, ne? Queen Mum hat darauf geachtet, dass sie auch immer mit der Mode gegangen ist.
Naja, und dann sind ja schließlich die beiden Mädchen auch ziemlich planmäßig gekommen, nämlich Elisabeth und Margaret. Und da war natürlich Leben auch in der Bude, wie man so schön sagt. Und ich glaube, man hat ein sehr ungezwungenes und auch nettes Leben dort führen können. Aber die Queen Mum, wie sie ja später hieß dann, die hat auch sehr auf Etikette geachtet. Also die Kinder sind wohl erzogen worden, so wie sie letztlich auch. Denn sie hatte ja auch eine Gouvernante und von der wird ja dann erzählt, dass sie ihr angeblich auch Deutsch und Französisch beigebracht hat, weil sie eben deutsche Wurzeln hatte, diese Nanny. Und das hat sich natürlich trotzdem immer ausgewirkt. Das ist, erweitert ja immer das, ja, den Horizont, nicht? Wenn man Sprachen kann und dann ist man ganz anders davor.
Ja, das stimmt. Und das habe ich dann auch gelesen mit Deutsch und Französisch. Und dann habe ich aber mal auf der Seite geguckt, der Royal Family, der offiziellen. Da ist ein Artikel über Queen Mum. Da steht dann aber nur, dass sie nur Französisch gesprochen habe. Und dann dachte ich mir, da werde ich doch mal bei der Royal Communication nachhaken im Buckingham Palace, habe eine Mail hingeschrieben und habe gefragt, wieso auf der Seite steht nur Französisch, sie soll ja offenbar auch Deutsch gesprochen haben. Herr Wallace, die Antwort war, schön, dass ich dorthin gemailt habe, vielen Dank, ja, aber Sie hätten niemanden für die Recherche gerade.
Siehste, aber ich muss sagen, ich halte das durchaus, also ich halte es für möglich, denn ich kannte mal einen Exilkönig, Boris Simeon von Bulgarien, und der hatte auch eine deutsche Menenni und der sprach immer noch im hohen Alter, er lebt übrigens noch, er muss weit über 80 sein, immer noch Deutsch, konnte deutsche Lieder, konnte deutsche Gedichte aufsagen. Also das hat sich dann doch erhalten. Und das fanden die auch trotzdem irgendwie gut. Er hat auch Briefe geschrieben, immer zum Schluss mit einer deutschen Zeile dabei. Also jetzt mal sagen wir mal, völlig aus der Luft gegriffen, halte ich das nicht.
Ja, das denke ich auch. Und ich frage mich trotzdem, ne, wenn man dann nachhakt, warum auf der Seite dann nur steht Französisch. Ja, warum man es ja nicht erwähnt. Weil es wird viel erwähnt.
Ja, vielleicht ist es ja auch nicht wichtig. Charles spricht ja auch Deutsch und das ist ja auch nett, das ist eine höfliche Geste, aber es ist eben anders als andere, die sich damit durchaus ein bisschen auch zieren, nicht im Sinne von es nicht tun, sondern schmücken, so wie meinetwegen Albert von Monaco, der Deutsch spricht. Die haben das sicher recht gelernt, Caroline auch.
Falls dann doch nochmal eine andere Antwort käme aus dem Buckingham Palace, werde ich es natürlich hier im Podcast kundtun. Aber wie auch immer, auf jeden Fall, Sie hatten es angesprochen, das Familienleben, das sehr easy war. Und Queen Mum hat ja auch Bertie ein glückliches und stabiles Zuhause gegeben. Ne? Sie wusste, wie sie seine Stärken rausholt. Und sie war ja immer so die Lächelnde, hat immer so viel auch aufgefangen. Ne? Aber auch ein eingespieltes Team, ne? Also alle vier dann zusammen.
Gell? Ja, bei ihr hatte man ja immer den Eindruck, dass sie so eine Art Frohnatur war, bis ins höchste Alter, nicht ins hohe, ins allerhöchste Alter. Mag sein, dass da auch ein bisschen Maske da war, aber auf jeden Fall wirkte sie wie eine Bilderbuch-Oma, wobei ja einige sagen, gerade in der Familie, sie war die Eisenfaust im Samthandschuh. Das heißt also, sie war so ein bisschen, sie konnte auch zupacken, zuhauen, wenn es drauf ankam. Also es war nicht so, dass man sagt, da kommt die Oma, die wickeln wir mal ein. So ging's nicht.
Ja, immer so leicht, also später dann ne, im Alter, immer so den Kopf leicht zur Seite und immer milde lächelnd. Man hat dann auch so ein anderes Bild dann auch von ihr, ne? Und man denkt dann, oh ja, das ist so eine ganz liebe Großmutter, ne? So, also,
naja,
ne?
Ich in Berlin habe ich sie auch so kennengelernt. Das heißt, wenn die Fotografen, wenn sie auf die zukamen, dann blieb sie auch ganz genau da stehen, wo sie meinte, dass sie gut im Licht war. Und sie legte den Kopf, genau wie sie schon gesagt haben, ein bisschen zur Seite. Sie lächelte, sie wusste, wie sie sich zu verkaufen hatte. Und das, finde ich, ist ja auch eine Kunst. Andere sind ja so ein bisschen arrogant und hochnäsig dann oder gehen gelangweilt an den Medien vorbei.
Wobei sie ja schon auch, heißt es, Standesdünkel gehabt haben soll. Also sagen wir mal, mit niederem Stand war es ein bisschen schwierig für sie. Aber im Zweiten Weltkrieg, als sie da ja in London geblieben ist, auch nach den Bombenangriffen und wo sie dann zu den Leuten gegangen ist, auch in die Armenviertel, da war sie dann trotzdem wieder so auf du und du. Ne? Es waren so zwei Seiten irgendwie. Standesdünkel auf der anderen Seite ist sie bei den Leuten, okay, auch in einer extremen Situation im Zweiten Weltkrieg mit nach den Bombennächten, dann ist man wahrscheinlich dann auch nochmal anders. Ne? Selbst, und wenn man selbst auch betroffen ist, weil Buckingham Palace wurde ja auch stark beschädigt.
Obwohl man da ja sagen muss, dass sie das gemacht hat, würde man heute anders drüber denken, in Designerklamotten
ja.
Durch die Trümmer.
Ja, sie sah immer gut aus. Also sie hatte immer einen Hut auf, egal, komme was wolle. Obwohl damals, also gerade im Zweiten Weltkrieg, auch als alles rationalisiert war, da waren auch die Hüte günstiger, sage ich jetzt mal. Und sie hatten ja selbst auch die Marken und mussten sich ja auch dran halten. Konnten ja auch nicht ausgeben, was sie wollten, ne?
Nein, das ist schon richtig. Aber sie wusste eben schon, was gut ankam. Mhm. Und dadurch war sie eben auch für Hitler, wenn man das so sagen darf, eine gefährliche Frau. Er hatte ja gesagt, sie ist die gefährlichste Frau Europas. Mhm. Weil er wusste, sie versteht es, die Massen zu mobilisieren.
Ja, die Moral hochzuhalten, ne?
Mhm. Und sie sind ja auch nicht die Königsfamilie weggegangen aus Großbritannien. Man hatte ihr ja angeraten, nach Kanada zu gehen. Aber da ist ja denn Sie kennen diese sagen wir mal, wirklich pathetischen Ausdrücke auch. Die Mädchen, also Margaret und Elisabeth, gehen nicht alleine nach Kanada. Ich gehe nicht mit ihnen, ich gehe nicht ohne meinen Mann und mein Mann geht nicht ohne mich. Mhm. Und wir gehen überhaupt nicht weg, wir bleiben hier, so fertig aus.
Ja, genau, also die Kinder kamen ja dann nach Windsor Castle, Margaret und Elisabeth, und die Eltern blieben dann in London. Ne? Da waren sie ja schon das Königspaar, ne, während des Zweiten Weltkriegs, und war ja im Mai 1937 wurde Bertie als George VI. Gekrönt. Das war natürlich dann auch plötzlich auch eine schwere Bürde für ihn, ne? Dass er plötzlich König wird, war nicht vorbereitet. Und Queen Mum mit Sicherheit auch nicht. Und sie fand das auch gar nicht so toll, dass sie plötzlich jetzt in die erste Reihe rücken. Ne?
Naja gut, der Zweite in der Thronfolge sollte sich eigentlich schon ein bisschen vorbereiten. Aber ich weiß ja, wie es ist. Das schiebt man immer gerne vor sich her, wie mit jeder Arbeit. Und wenn dann der Knall kommt, dann sagt man, huch, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Aber normalerweise sollte er ja schon als Ersatz King da gewesen sein. Aber er war es eben nicht. Er war überrascht. Mhm. Und die Queen Mum, also seine Frau Elisabeth, auch.
Und dann hatte er auch noch Angst vor Menschenmengen. Also das war ja so gar nicht so sein Ding, auch natürlich zu sprechen, weil er eben ja gestottert hat, aber natürlich auch da aufzutreten. Und nach der Krönung war ja auch dann der Klassiker, man geht auf den Balkon, ne, am Buckingham Palace. Also es war schon was anderes, als jetzt irgendwo nett zurückgezogen zu wohnen und das Familienleben zu genießen.
Naja, zumal er und dann auch eben seine Frau ja auch wieder die bombastischen Kronen auf hatten. Also es war natürlich ein hoher Aufmerksamkeitswert, den diese beiden dort verkörperten, und die Kinder waren ja auch schon dabei.
Und dann gab es dann kurz danach einen Staatsbesuch nach Frankreich. Da hieß es dann, dass Queen Mum, als sie dann da auftauchte, die Menschen im Sturm erobert hat, weil sie einfach so Glanz in die Hütte gebracht hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hatte sich noch von diesem Designer Norman Hartnell weiße Kleider schneidern lassen, weil ihre Mutter kurz zuvor war gestorben, und die mussten dann innerhalb von 14 Tagen, das ist total krass, 30 Outfits schneidern mit 400 Arbeitern. Und sie wollte halt nicht in Schwarz da auftreten, ne? Also in Trauer, weil in Schwarz, Staatsbesuch in Frankreich, wusste sie auch, kommt komisch an. Und deswegen hat sie dann weiß getragen. Genau das ins Gegenteil gedreht. Also passt irgendwie zu ihr, wenn man so sich ihr Leben anschaut, ne?
Das ist richtig. Und wir kennen ja eigentlich, wenn man Bilder von Königinnen sieht, die waren sehr oft nachher in zweiter Reihe Witwe und dann liefen die ihr Leben lang schwarz rum. Und das war natürlich dann ein bisschen trist und dann war es mit einmal sicherlich ganz schön, wenn endlich mal, wie Sie eben sagen, was Leuchtendes auftauchte.
Und immer mit Hut, natürlich. Ja. Ja. Es gab dann eine Überschrift in der Zeitung, France has a new queen. Sie wurde im wahrsten Sinne des Wortes als einzigartig beschrieben. Ich meine, die Zeiten waren da ja auch schon Ende der 1930er Jahre auch schon sehr traurig und trübe. Man wusste wahrscheinlich auch, worauf es hinauslaufen würde dann letztendlich. Aber sie hat dann nochmal alles rausgeholt, was ging, ne? Um dann nochmal auch gute Stimmung zu verbreiten. Ne?
Aber das erwartet man ja letztlich auch von Königin, dass sie gute Laune verbreiten. Solange es dem König oder der Königin gut geht, solange geht es auch dem Volk gut. Das war auch so eine Volksweisheit eben.
Aber so königlich wie sie war, aber das Verhältnis zu Wallis Simpson, der Ehefrau von Edward VIII., war alles andere als gut. Weil sie hat sie ja verantwortlich dafür gemacht, dass, ich sag mal, das Familienleben zerstört wurde, wie es vorher war. Und auch verantwortlich gemacht hat für den Tod ihres Mannes, dass er halt im Prinzip schneller gestorben ist, weil er das Ganze, also diesen ganzen Druck nicht mehr standgehalten hat, obwohl er ja stark krank war und auch lungenkrank war und Lungenkrebs hatte, ne? Aber trotzdem, Wallis Simpson war so ein Hassobjekt, ne, für die Queen.
Also das ist richtig, aber das ist so, heute würde man sagen, naja, das ist ja schön gegen die Frauen gerichtet. Der arme Mann von der hier da, der Herzog von Westminster nachher, der hatte ja überhaupt gar keine Schuld. Also die Wallis Simpson ist ja eine Frau gewesen, die hat sich diesen Mann natürlich, ja, es war eine Anziehungskraft, eine sehr sexuelle Anziehungskraft auch. Sie war zweimal geschieden bereits. Die beiden klebten wie Ei und Back zusammen. Und das hat die Queen Mum, also die Mutter von Königin Elisabeth, natürlich sehr schnell spitz gekriegt und gedacht, das ist unmoralisch und passt hier nicht ganz herein. Aber der Mann hat ja mitgespielt und ihr Vater war ganz nebenbei noch Kettenraucher. Also da soll man sich mit Lungenkrebs vielleicht auch nicht ganz total aus dem Fenster lehnen. Ich denke mal, das ist nicht alles Schuld von Wallis Simpson, aber letztlich ist die der Auslöser, sagen wir mal, gewesen.
Übrigens 1939 ging es dann für das Königspaar das erste Mal für den britischen Monarch nach Nordamerika in den USA zu Roosevelt. Und Queen Mum hat sich übrigens mit der Frau von Roosevelt, Eleanor, angefreundet. Und bis zu dem Tod 1960er Jahre von Mrs. Roosevelt waren die befreundet miteinander. Sie hat sich dann auch schon interessante Freundinnen auch ausgesucht. Und Präsidentengattin ist wahrscheinlich dann auch auf ihrem Niveau gewesen. Ne?
Davon gehe ich mal aus. Vor allem Präsidentengattin einer solchen Weltmacht.
Ja. Genau. Dann starb Bertie 1952. Sie wurde Witwe. Und dann wurde auch vieles anders, ne? Nochmal für die Familie. Plötzlich wurde ihre älteste Tochter wurde Queen Elizabeth. Dann wurde sie Queen Mum quasi. Also beziehungsweise wurde Queen Elizabeth the Queen Mother getitelt dann, hat auch dafür gesorgt, dass Elisabeth gut aussieht bei der Krönung, denn auch Norman Hartnell hat das Krönungskleid geschneidert übrigens. Das übrigens ausgestellt wird nächstes Jahr im Buckingham Palace in der King's Gallery. Also kann man sich das anschauen. Sehr schönes Kleid. Also auf jeden Fall, Queen Elizabeth ist jetzt dran. Sie muss die Rolle übernehmen und sie kommt so und plötzlich switcht das so in die Rolle der Großmutter, ne?
Also, ne? Erstmal hatte sie sich ja ein Jahr total aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mhm. Ich nehme an, sie musste das erst einmal, wie man so schön sagt, verarbeiten. Ja. Sowohl den Tod des Mannes, als auch nun die Tatsache, dass die Tochter nun über ihr steht. Aber es war es natürlich auch ein kluger Schachzug zu sagen, ich ziehe mich erstmal zurück, damit die Tochter sich einarbeiten kann. Und das hat ja wunderbar funktioniert, denn es gab ja ein Comeback sozusagen. Und dann haben sie alle erstmal die Queen Mum, wie sie nun hieß, geliebt.
Auch eine Großmutter, die für alle da war und auch eine große Rolle gespielt hat, auch gerade bei Charles. Ne? Also sie hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis zueinander. Ne?
Das ist richtig. Sie hat Charles sozusagen die Wärme gegeben, die er bei seiner Mutter nicht fand. Die konnte er nicht finden. Die war ja wirklich dauernd auf Reisen. Sie war echt, wie man so schön sagt, schwer im Job. Und da ging das eben nicht.
Und in der Trauer, Sie hatten es angesprochen, hat sie sich ja Castle of May gekauft und hat das Anwesen restauriert. Und es war ja so ihr Feriensitz, hatten sie Sommer dort verbracht. Dort war auch oft ja die Familie, aber auch oft König Charles, also Prinz Charles damals noch. Und hat auch oft so in den Rat gesucht bei ihr. Gerade so als er in Gordonston war, da wo er es gehasst hat zu sein. Und Queen Mum hat ihn ja immer so, ja, zur Seite gestanden, hat ihn auch gefördert, so in seiner, ja, war ja sehr künstlerisch veranlagt und sie hat ihn da sehr gestützt, ne, in der Beziehung auch, ne.
Naja, auch selbst später, als er schon Camilla kennengelernt hatte, da ging das ja eine Weile durchaus gut, da waren die Queen Mum und Camilla ja davor sogar Freundinnen gewesen, das lag aber daran, dass Camillas erster Mann der Patensohn der Queen Mum war. Und da pflegte man natürlich gute Kontakte. Da hatte er, wusste die Queen Mum aber noch nicht, dass er sie mit Charles inzwischen so langsam das Anbandeln begonnen hatte oder die beiden. Ne? Die Frau hat nicht immer nur Schuld. Da war das mit einmal natürlich ein bisschen mit Argwohn betrachtet.
Und sie hatte ja auch noch dieses Burke Hall, das ist ja auch noch so ein Landsitz, gibt es ja immer noch, hat König Charles. Es ist wohl so, dass wohl Burke Hall auch so ein bisschen als Hideaway für Charles und Camilla gedient hat, mit der Erlaubnis von Queen Mum. Also und von daher hat sie jetzt dem Ganzen jetzt nicht so negativ.
Nö, das ging natürlich vielleicht auch nicht mehr, weil das schon so eingespielt war, zumal Diana ja sehr früh angefangen hatte, den Ruf der Royals doch sehr zu schaden durch gezielte Aktionen. Das muss man ja einfach mal so auch neutral fast festhalten. Mhm. Und dieses Burke Hall, das liegt da in Schottland neben Balmoral, ein Stück abseits, also nicht direkt dabei, sondern ein kleines Stück abseits. Und so konnte man immer sagen, naja, sie sind ja nicht bei im Schloss Balmoral, aber sie sind halt in Schottland. Und dass man sich fast sehen konnte, ja, das war dann eben... Und dann eben ganz praktisch. Mhm.
Aber Sie hatten es angesprochen, gerade so mit Diana, dass es Queen Mum ihr auch, muss man so sagen, sehr übel genommen hat, dass sie halt, ja, die, sagen wir mal, die schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gewaschen hat, ne? Und dass es so gar nicht ging. So nach dem Motto, man muss nach vorne die Fassade aufrechterhalten, ja, und einfach auch alles dafür tun, auch in so einer Ehe zu bleiben. Also sie hat es ihr wohl auch übel genommen, dass sie ja einfach ausbrechen wollte, Diana, ne? Also klar, ist auch eine andere Generation gewesen, Queen Mum, ne?
Muss man das auch sagen. Das ist schon, ne, richtig, aber auf jeden Fall kann es ja nicht Standesdünkel gewesen sein, denn Diana stammte genauso aus einer reichen, adligen Familie. Die hatten, wie wir wissen, auch ein riesiges Schloss. Ja. Der Vater war Earl of Spencer, also auch ein Erbgraf. Und da, von daher war alles in Ordnung. Die hatten auch in royalen Kreisen verkehrt. Aber es war eben natürlich genau das, dass man sagt, schmutzige Wäsche wird niemals öffentlich gewaschen. Mhm. Da spricht man einfach nicht drüber.
Ja, zumal Queen Mum ja auch vorher die Heirat von Prinz Charles mit Diana auch gefördert hat. Von daher war das ja eigentlich auch für sie in ihren Augen auch eine gute Verbindung, ne? Die Freundin von Queen Mum, und zwar die Baroness Fermoy, auch die Hofdame von Queen Mum, die war allerdings nicht so überzeugt von dieser Verbindung von Di und Charles. Die hatte wahrscheinlich einen besseren Weitblick auf das Ganze geworfen.
Das war jedenfalls so ein alter Damenzirkel, der da immer zusammenklatschte und das alles durchkaute. Und das muss auch sehr grotesk zum Teil gewesen sein. Aber es war eben so, dass man konnte ja nichts ändern.
Ja, also ich würde sagen, wir haben jetzt mal so die halbe Stunde mindestens erreicht. Und ich glaube, es ist Zeit für eine Tea Time, Herr Worlitz.
Dann bleiben Sie mal noch beim Tee.
Ja, und gießen ja, ja, Sie. Moment, jetzt muss ich mal kurz den Wasserkocher anmachen. So, wie immer. Zu essen habe ich nichts dabei, denn wenn Chrissy K. nicht dabei ist, verzichte ich auf die Kekse und auf Shortbread, die, sagen wir mal so, direkt auf die Hüfte gehen. Ne? Also man muss sie nur anschauen. Sie haben auch was dabei, ne? Oder? Zu trinken.
Ich habe hier Wasser stehen und Wasser kann aufs Wasser sozusagen gucken, wenn ich um die Ecke gucke. Und vielleicht Kieler. Kommt auch noch Wasser vom Himmel. Ja, genau. Sieht ein bisschen regnerisch aus. Also es ist für alles gesorgt.
Sehr gut. Also ich habe heute eine, die hatte ich glaube ich noch nie dabei, eine Tasse von Queen Elizabeth. Und zwar die, wie sie, ach, die ist echt schön. als sie noch jung und als sie dann schon ein bisschen älter war. Ja, die wird heute benutzt mit dem Queen Elizabeth Tea, der zugegebenermaßen äußerst stark ist. Wahrscheinlich so wie die Queen war, ne? Würde ich sagen. Beide. Mom, Queen Mom und Queen Elizabeth, ne?
Haben Sie alles aus dem Souvenirshop da?
Ja, die Tasse habe ich mitgebracht bekommen und den Tee habe ich tatsächlich aus dem Souvenirshop. In South Kensington gibt es einen Souvenirshop. Da gibt es alles, aber halt jetzt nicht so zertifiziert wie jetzt im Buckingham Palace Shop. Ja, aber trotzdem auch hohe Preise.
Meistens wegen der Verpackung, weil die eben ganz originell ist.
Ja, das ist es. Aber wenn man dann irgendwie die 8. Teedose hat dann, und die ist leer, ne, was macht man denn alles mit den anderen? Vielleicht können hier mal meine Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was soll ich mit den Dosen machen? Also aufstellen, auch die ganzen Keks, also Shortbread-Dosen, die wirklich sehr schön sind. Ich habe gar nicht so viel Platz. Wollen Sie eine haben vielleicht?
Nee, fragen Sie doch einfach, wer will eine? Da wird sich schon jemand melden.
Ja, glaube ich auch. Jetzt könnte ich mal ein Foto machen und könnte ich mal vielleicht so verlosen. Oder das ist eine gute Idee. So, das Teewasser ist fertig, Herr Wollitz. Und da komme ich auch gleich auf was, denn ich hatte mich daran erinnert, als ich recherchiert hatte jetzt zu diesem Thema. Und zwar das Verhältnis von Charles mit seiner Großmutter. Und da war das so, dass ich festgestellt habe, als ich meine Folge aufgezeichnet habe, als König Charles, also beziehungsweise als Prinz Charles zum König wurde, habe ich ja mehrere Folgen gemacht. Und da habe ich mit jemandem gesprochen, da ging es auch um das Thema Naturliebe oder die Liebe zum Garten. Ne? Und da hatte der gesagt, das ist in Birkhall, ich meine, es war Birkhall oder Castle of May, ich müsste nochmal nachhören, da war noch der Mantel von Queen Mum und die Gartenhandschuhe und das Werkzeug von Queen Mum. Und das hängt da wohl noch und ist da wohl noch. Davon konnte sich Charles nie trennen, weil er halt so was Positives damit verbindet. Dann hat dann so diese Garten- und Naturliebe von Queen Mum übernommen, weil er ja auch viel Zeit mit ihr verbracht hat, wenn die Mutter auch viel unterwegs war, ne? Queen Elizabeth. Weil mir es nochmal einfiel zu dem Thema Garten, weil nämlich ich jetzt in meinem Podcast auch gerne ein Teasing mache auf einen anderen ARD-Podcast, und zwar: Komm mit in den Garten, der ARD Garten Podcast. Und da kann man sich so allerlei Tipps holen, Pflanzenwissen und eine Inspiration für den eigenen Garten. Vielleicht könnt ihr dann auch mal König Charles reinhören. Vielleicht könnt ihr da auch noch mal sich ein paar Tipps abholen, oder? Ja. Wer weiß. Also auf jeden Fall diesen Podcast, diesen ARD Garten Podcast gibt es natürlich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcast gibt. Ja, Herr Wollitz, dann würde ich sagen, an dieser Stelle sage ich jetzt mal zu Ihnen virtuell Cheers.
Gut, Prost, Wasser.
Prost,
dann.
Ja. Das tut mir jetzt echt leid, dass Sie nicht hier sitzen und diesen starken English Breakfast Tea ist es. So. Ja, aber nochmal auf das Verhältnis zu kommen zwischen Charles und Queen Mum. Also dieses enge Verhältnis auch, die beiden hatten. Es gibt doch diese eine Szene, kennen Sie bestimmt auch, wo Queen Elizabeth von dieser langen Reise zurückkommt an dem Bahnsteig. Da steht auch Queen Mum mit Charles auf dem Bahnsteig. Und dann geht erst die Queen zur Queen Mum und begrüßt dann erst ihren Sohn.
Und das streckt ihr die Hand entgegen,
ja,
ganz,
ja,
weit.
Ja.
Und anstatt ihr entgegenzulaufen, der wusste gar nicht, wer da kommt.
Meinen Sie, dass es so war?
Vielleicht nicht so extrem. Man wird ihm das ja auch vorher gesagt haben, wer da kommt.
Ja,
aber jedenfalls nicht so, dass der jetzt gesagt hat, jetzt kommt meine liebe Mami, jetzt wollen wir mal Purzelbaum schlagen oder irgend sowas.
Aber da muss man schon sagen, dass das Verhältnis von Queen Mum zu ihren Töchtern, also zu Margaret und Elizabeth, enger dann auch war als, kann man das so sagen, als Queen Elizabeth zu ihren Kindern?
Das würde ich sagen. Und zwar bis ins wirklich ins hohe Alter auch. Ich weiß nicht, kennen Sie das sicherlich auch, den netten Spruch? Und wenn nicht, dann werden Sie sich wundern. Das ist ja jeden Morgen, jeden Vormittag ein Zeremoniell gewesen im Buckingham Palace. Die Queen Mum hatte ja ihren Wohnsitz in London direkt gegenüber in einem eigenen Palais. Und dann hat sie jeden Vormittag die Mutter angerufen und dann gab es diesen Wechsel. Your Majesty, Her Majesty, Your Majesty.
Mhm.
Und dann guckt man und denkt, was ist das denn nun? Your Majesty, fragt die Telefonistin, wenn die Queen Mum am Telefon hatte. Dann stellte sie durch zur Queen, zur Königin Elisabeth, und sagte quasi, ohne es zu sagen, am anderen Ende ist Her Majesty. Und dann sagte sie Your Majesty und verbeugte sich dabei. Also Your Majesty, Her Majesty, Your Majesty. Und das rappelte die einfach runter, weil das jeden Tag dasselbe war. Und das ist eigentlich ganz lustig.
Genau, die hat ja im Clarence House dann später gelebt.
Genau, ne? Das ist genau, direkt schräg gegenüber. Genau.
Da, wo jetzt Charles und Camilla wohnen. Ne?
Die hatten das danach erstmal bezogen, ja.
Genau, also jetzt noch ist ja die Residenz in London. Ich bin ja mal gespannt nach der Renovierung des Buckingham-Palastes, die ja jetzt gerade groß läuft, ob sie dort reinziehen. Ich glaube ja nicht. Ich glaube, die bleiben im Clarence House wohnen. Würde ich jetzt mal so...
Ja,
tippen,
das ist ja gut abgesichert.
Und es ist ein bisschen kleiner, gemütlicher, ne? Und
ja, ich glaube, sagen, es ist, sicherlich ist es kleiner im Gegensatz zum Buckingham-Palast, aber den Teil, ja, den die da bewohnen, der ist genauso groß.
Ja, und kommen wir zurück auf Queen Mum und ihre Hobbys, die sie hatte. Sie hatte ja viel Zeit auch. Das Thema, wir hatten ja schon gesagt, Pferde, ne? Pferdewetten. Also sie hat das ja geliebt, den Pferderennsport, hatte auch eigene Pferde. Also sie hatte auch viel Geld gelassen, sage ich jetzt mal.
Ja, sie hat gewettet, sie hat natürlich auch gewonnen, sie hat auch viel Geld mal gewonnen, aber auch die Queen ja auch, nicht? Ihre Tochter auch. Und es hieß ja auch immer, die Queen Mum hat eine Standleitung zu den Wettbüros. Also sie konnte sich da direkt einschalten. Standleitung brauchte man ja damals noch, Handys und sowas gab es ja gar nicht. Ein Telefon zu haben war ja sowieso schon Luxus, das war natürlich in den Palästen. Und dann hatte man eben eine feststehende Leitung und konnte sich da einklinken. Heute hätte man ja alles gesehen auf Bildschirm oder so, war ja alles nicht. Und da hat sie dann ihren Spaß gehabt. Das waren sozusagen spannende Minuten, die sie da erlebte. Und das brachte ihr Spaß. Und es ist natürlich trotzdem, das darf man nicht vergessen, ein großer Pferdeverstand bei beiden dabei gewesen. Die wussten schon, was da läuft, wer da läuft. Bloß sie wussten nicht, in welcher Verfassung das Pferd gerade war und wie lustvoll es gerade war.
Aber wetten, es heißt ja, dass wohl auch gerade Queen Mum Schulden gehabt haben soll, die dann wohl die Tochter beglichen hat, ohne groß drüber zu reden.
Naja, sie hat ja andererseits, das ist immer das, wo man dann auch sagt, irgendwie versteht man es nicht. Sie hat sicherlich Schulden hinterlassen, ich nenne es mal Etatüberschreitung. Denn sie hat ja auch eine ganze Menge vererbt. Da hat ja jeder was gekriegt von her. Wie kann ich was vererben, wenn ich riesige Schulden habe, die jemand anders bezahlen muss? Dann nimmt man das doch erstmal aus der Zigarrenkiste und sagt so, jetzt gucken die Erben erstmal, jetzt wird erstmal was rausgenommen. Aber bei ihr ist es ja eben so gewesen. Und ich muss sagen, ich kenne sowas tatsächlich aus persönlicher Erfahrung. Die machte eine Yachtpartie in ihrem Yachtschlösschen, da haben die ja solche Yachtschlösschen. Und wenn die Partie vorbei war, dann wurde alles rausgeräumt, es wurde neu tapeziert, es wurde neu gestrichen, es wurden neue Möbel gekauft, das ganze Geschirr, das Besteck, alles neu, alles. Und wenn die im nächsten Jahr wiederkam, erlebten sie ein völlig neues, kleines Palais. Und so ist es in Thailand auch gewesen. Jedes Mal, wenn man wiederkam, war alles neu in den Außenresidenzen. Und das kostet natürlich ein, man würde sagen, bürgerlich Schweinegeld, also ein Unmensensummen kostet.
Ja.
Und das hatte die Queen Mum rausgehauen, ohne sich Gedanken zu machen. Das war ganz normal. Die Party ist gelaufen, lass streichen.
Und sie hat ja dann irgendwann 19 Millionen Pfund, also damals mehr als 20 Millionen Euro, treuhänderisch verwaltetes Vermögen, ne, für die Enkel, also in so einen Treuhandfonds gegeben. Und die wurden ja dann ausgezahlt, diese Raten, das wissen wir ja, ne, mit 21 und mit 40 Jahren. Jeweils Harry und William haben ja auch gut Geld bekommen von Queen Mum. Da ist man nicht dran gegangen, weil sie hätte ja, wie Sie gerade gesagt haben, mal kurz an diesen Treuhandfonds gehen können und sich dann...
Ja gut, das vielleicht nicht, aber es waren ja noch andere Sachen, die man nachher für einen wohltätigen Zweck versteigert hatte, Schmuck und Bekleidung auch und sonst was. Also solche Leute haben immer noch was,
noch, ne?
Genau. Also da hätte man leicht und locker, einige sagen ja, es waren 7 Millionen, einige mal sagen, es waren 11 Millionen Schulden und dann wissen wir gar nicht, in welcher Währung genau. Also das ist sicherlich eine große Summe gewesen, aber irgendwas hat da immer noch gesteckt und alle haben sie sozusagen, wie man sagt, bekommen.
Ja, und ich meine, wenn sie zum Picknick zum Beispiel geladen hat, ins Clarence House, in den Garten, da hat sie mir gesagt, my green room under the trees, und da hätte wohl hinter jedem Stuhl ein Diener gestanden. Mit Wein, Champagner, alles in Silber und Gold gedeckt. Ich glaube, das haben sie nicht rausgeschmissen. Das haben sie, glaube ich, nochmal benutzt, hoffentlich. Aber da sieht man so diesen, ja, einfach in welchem Dimension sie gelebt hat auch. Ja, kann man schon sagen, da kann man mal eine Etatüberschreitung in Kauf nehmen.
Das war eben halt normal. Und wir wissen ja auch, dass die Königsfamilie erst sehr, sehr spät, erst nach Dianas Tod, Rechenschaft über Ausgaben machen musste. Und jetzt ist zum Schluss, dass sich jetzt gerade der königliche Zug auch noch dem Rotstift zum Opfer gefallen.
Ja.
Also das geht immer in irgendeiner Weise weiter. Mhm. Und damals gab es noch Flugzeuge, es gab die königliche Yacht, es gab königlichen Bahnhof irgendwo in Schottland und alles Mögliche. Da wurde eben einfach anders gewirtschaftet. Anders, man fragte nicht danach, aber das Volk genoss es ja auch irgendwie mit. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja. Aber sie hat ja nicht nur gefeiert, sondern sie hatte auch viele Schirmherrschaften. Sie war auch viel unterwegs und hat eher Schilder enthüllt, was man so gemacht hat. Aber sie hat schon viel gemacht. Also, sie hat ja immer gesagt, sie hätte auch als Witwe das Leben gelebt, das Bertie für sie wollte. Wahrscheinlich auch das Picknick und im Park, also im Clarence House. Aber halt natürlich auch, dass sie unterwegs war oder die Schirmherrschaft noch ernst genommen hat. Das war ja so ein bisschen auch rastlos, ne?
Ja, und man sagt ja, sie ist mit einer der fleißigsten gewesen im Königshaus. Da gab es also eine ganze Menge, die weit unter ihr rangierten. Die fleißigste war ja immer Anne. Dann kam in der Regel die Queen und dann kam dann irgendwann schon sehr bald die Queen Mom. Das heißt, mit 90, sagt man, hat sie noch 160 Termine gemacht und mit 99, 100 noch 51. Aber einige Sachen sind natürlich auch große Termine gewesen, denn das, wovon ich sprach, Berlin und so, was. Es waren zum Teil, das nannte man dann Privatsachen.
Ne?
Ja, das heißt, da wurden die Truppen besucht. Das gehörte einfach dazu. Die Truppen erwarteten, wenn sie da die Schirmherrschaft hatte, dass sie mal aufkreuzte, alle 2-3 Jahre, manchmal jedes Jahr. Und dann musste sie irgendwo hinfliegen, wo das war. Und dann das Maskottchen streicheln mit Hörnern, ohne Hörner, was das so gerade hat. Und dann wurde ein Gruppenfoto gemacht und dann wurde der Bürgermeister besucht. Und dann wurde noch irgendwo eine Sehenswürdigkeit. Naja, was man denn so macht. Also ein anstrengender Tag war es sicherlich, aber auch ein schöner. Ich glaube, dass die abends dann gesagt hat, oh, war wieder ein netter Tag. Ne? Auch wenn man dafür weit reisen, fliegen musste oder sowas.
Aber es sind ja diese drei Dinge, die sie noch machen wollte, ne? Also Venedig, ne? 1984 war sie da im Oktober. Da wurde ja so ein roter Teppich ausgerollt auf dem Markusplatz und so. Da habe ich auch noch Fotos von gesehen. Also da war so ein bisschen auch schon noch überflutet, der Platz. Und dann hat sie auf den British Airways zum 85. ein Fluggeschenk bekommen mit der Concorde.
Das hatte sie sich auch gewünscht, ja. Und dann wünschte sie sich noch 100 Jahre alt zu werden. Das ist ihr ja auch geglückt.
Ne?
Ja. Aber ich mich wundert manchmal trotzdem, wie wenig, das Fotos es von damals gibt. Das war natürlich so, das waren alles Diapositive, die veränderten ihre Farbe, die lösten sich auf. Das Scannen, Erhalten sozusagen in digitaler Form, kam sehr viel später erst auf. Also es ist ganz viel dadurch auch verloren gegangen. Ich weiß noch, in Venedig, da war ein sehr cleverer Eisverkäufer, der ihr ein Eis in die Hand drückte. Sowas, was es bei uns auch in diesen Tiefkühltruhen gibt. Ein schlankes, so eine Tüte eben. Und das hielt sie so in der Hand. Und das war dann ein Foto. Also das hatte einen riesigen Werbewert. Sie war also drauf reingefallen. Man hätte ihr auch eine Cola geben können, hätte sie die Colaflasche gehabt. Also das war eben, da war sie nicht mehr clever genug. Das hatte sie sozusagen.
Oder sie war zu gut erzogen, zu freundlich.
Sicher, genau. Aber vielleicht hätte bei der Queen die Zofe oder die Hofdame das Ding erstmal in die Hand genommen und hätten wir gedacht, das essen wir hinterm Vorhang.
Das kann sein, ja.
Genau.
Aber ich habe ja ein Foto gesehen, wo sie im Cockpit ist in der Concorde. Der Pilot hieß übrigens Captain Brian Walpole. Also war so das Bild beschriftet. Am 7. August 1985 war das.
Ja, und einige sind ja auch noch in Schwarz-Weiß. Die sind natürlich eher erhalten, weil Schwarz-Weiß immer Silber war. Elementares Silber. Und Farbe war eben irgendwelche Farben, die sie verblassen. Das ist eben das Problem gewesen. Und dadurch ist wenig erhalten.
Und 1987, hatten Sie ja schon erwähnt am Anfang, hatten Sie ja sie dann erlebt, ne? In Berlin. Bei diesen war sie 3 Tage Privatbesuch und war dann im Schloss Charlottenburg. Sie
richtig,
ins Goldene Buch eingetragen.
Wollte ich gerade sagen, wie man sich so privat in Goldene Bücher einträgt.
Machen Sie doch auch, oder?
Genau, und wie man zufällig mit dem regierenden Bürgermeister die ganze Zeit, den ganzen Nachmittag rumläuft, ganz privat, versteht sich. Also ich wollte dann sagen, das ist immer so herrlich ausgedrückt, aber das sollte nur bedeuten, dass es kein Staatsbesuch war. Mhm. Es war schon ein offizieller Besuch, aber kein Staatsbesuch eben. Und das ist eben ein Unterschied, sonst wäre noch mehr Brimborium gemacht worden. Denn da war ja auch Eskorte vorweg mit Motorrädern und Wagen mit Standarte und. So ist das eben. Das war eben auf jeden Fall. Und dann immer noch das Gruppenfoto und noch einen Baum pflanzen. Naja, also was.
Und sie hat ja das schottische Hochlandregiment Black Watch besucht. Und da war sie Ehrenoberst gewesen seit ihrem 50. Lebensjahr. Da war sie dann auch noch in Berlin. Waren Sie da auch mit dabei? Also haben Sie sie 3 Tage mit begleitet? Wie waren das?
Ja, das war ja ein Pressebüro und da fuhr man dann mit Bussen hinterher, also kleinen Busse. Es waren nicht sehr viele Fotografen dabei. Und da wurde man dann eben von Station zu Station gefahren und kriegte die Plätze zugewiesen. Mhm. Manchmal wurde so eine Holztribüne aufgebaut, damit man auch über den Zaun gucken konnte oder übers Bäumchen. Da habe ich mir auch nur eine ganze Menge schöne Aufnahmen, aber auch noch nicht gescannt. Man kommt da nicht zu. Und ob das jemals was wird, man weiß es nicht.
Also sollten Sie schon machen.
Ja,
aber ich meine, es war schon, weil Sie sagen, es waren nicht so viele dabei, aber es ist schon was Besonderes. Ich meine, Queen Mom 1987, man wusste ja nicht, wie lange sie noch lebt. Man wusste ja nicht, dass sie jetzt 101 wird. Aber trotzdem war nicht so, ich sag mal, wie man so schön sagt, gehypt worden, oder?
Nein, das war damals natürlich in jedem Blatt hatte das irgendwie drin. Mhm. Aber es war eben halt ein Termin, der war eben drin. Nun war die Queen Mom ja auch nicht der Bringer. Die Leute wollten ja trotzdem immer, wie sie wissen, Herzschmerz haben. Kleinskandale, wer mit wem, warum. Oder eben Streit zwischen damals ja auch schon Kinder und Eltern und sowas. Und die Queen Mom war einfach wie so eine Art Heilige, die schwebte da so durch. Und da was will man dazu schreiben? Mhm. Da ist sie, da lacht sie und da geht sie wieder.
Ja. Aber es sind diese zwei Seiten. Ich meine, weil sie schon auch manchmal nicht so freundlich war. Standesdünkel hatte ich ja schon erwähnt, aber sie hatte auch leicht rassistische Züge an sich. Es war natürlich die Zeit, man kann es jetzt nicht entschuldigen, aber da war man schon irgendwie anders drauf, sage ich jetzt mal ganz salopp. Und auch nicht besonders deutschfreundlich. Deswegen habe mich das gewundert, dass sie dann auch nochmal Berlin auf ihrer Liste hatte, was sie nochmal machen wollte. Durch die zwei Weltkriege natürlich auch.
Diese Weltkriege hatten ja bei ihr auch persönliches Leid hinterlassen. Mhm. Sie hatte ja einen Bruder verloren. Ein zweiter Bruder war schwer verwundet worden und ist spät zurückgekommen. Das prägt natürlich in irgendeiner Form. Aber ich glaube, dass sie hinterher schon gemerkt hat, dass Deutschland in Europa eine gute Rolle spielt.
Ja, aber trotzdem war sie nicht immer so die lächelnde Oma, wie Sie gesagt haben.
Eiserne Faust im Samthandschuh.
Ja.
Das ist schon richtig. Mhm. Aber ich sage trotz alledem, es ist eben so, dass sie ihren Weg sehr geradlinig gegangen ist und auch eben moralisch durchgehalten hat und dass die Leute damals noch eine andere Moral hatten.
Also Prinz William hat ja sehr immer von ihr geschwärmt und hat immer gesagt, sie sei eine große Inspiration gewesen für ihn und hat sie sehr bewundert. Und Trendoma, da wäre es so gewesen, dass mal irgendwann William ihr das Handy gezeigt hat und hat dann wohl auf den Knöpfen rumgedrückt und sie hat es dann aber, es hat irgendwie geblinkt und irgendwie Geräusche gemacht und er hat es zurückgegeben, hat dann gesagt, ich glaube, das ist nichts mehr für mich, ne? Und es ist eher was für dich, ne? Aber sie wollte es trotzdem mal wissen, was auch die Enkel machen. Da war sie schon immer sehr erpicht drauf.
Sicher, ich nehme auch an, dass sie sich an einigem sehr gefreut hätte, wenn das, was sie sehen würde, was heute so erfunden ist und was man heute machen kann und wie man mit Leuten in Verbindung treten kann oder wie man mit ihr in Verbindung treten kann, ohne dass sie reagieren muss.
Genau, und dann ist sie ja mit 101 Jahren gestorben, 2001, hat im März und hat dann ihre Tochter Margaret noch um einen Monat überlebt. Ne?
Sie ist bei der Trauerfeier noch dabei gewesen als letzter Termin, aber geheim. Das heißt, geheim sollte in diesem Fall heißen, jeder wusste, dass sie da war. Mhm. Man konnte sie auch vielleicht mal kurz sehen, aber sie war abgeschirmt, sie wollte nicht fotografiert werden, sie saß im Rollstuhl, sie war gesundheitlich schon so angeschlagen, dass es für sie einfach nur noch eine Pflicht war, an dieser Feier teilzunehmen. Es war ja auch nur eine Urnen Trauerfeier. Also es war alles bei Margret runtergefahren. Margret hatte ja auch ein wildes Leben erlebt. Da könnte man 3 Podcasts, das glaub ich auch. Wie heißt das? Ja. Ist der Plural?
Ja, stimmt.
Könnte man schon machen, da war was los. Und das hat sie eben noch durchgestanden als letzten Termin. Ich hatte mich bloß gewundert, dass ihr Trauerfeier, die ich mir noch mal angeschaut habe, ja wie ein Staatsbegräbnis war. Es war ja auch eins.
Es war eins,
aber
ja,
wenn man bedenkt, sie war ja kein regierender Monarch oder auch keine regierende Monarchin. Und trotzdem waren Majestäten da ohne Ende. Dänemark, Schweden, Spanien, es war Albert da, es war der Großherzog von Luxemburg da. Also es war wirklich alles, was man sich nur vorstellen konnte, war da aufgetaucht. Und das fand ich schon sehr beachtlich. Na. Und Fernsehen war genauso, dass das ein paar 200 Millionen, da wurde natürlich immer gesagt, bei Diana war es 1 Milliarde, obwohl es da kein Staatsbegräbnis war. Aber das war ja auch eine andere Liga, wenn man so will. Da ging es ja nicht um König, sondern da ging es eben diese Person
natürlich,
und
klar,
um Schicksal und sonst was.
Ja, sie ist ja in der Royal Lodge gestorben, also dort, wo jetzt Andrew und Fergie leben, und wurde dann in Windsor beigesetzt. War ja dann tagelang aufgebahrt, also der Sarg, und da haben 100.000 haben sich verabschiedet.
In der Westminster Hall.
Ja, ja, genau,
in der
Westminster, da wo auch die Queen Elizabeth aufgebahrt war. Ne?
Es war ja damals noch das Interessante, dass ihr Mann, der Bertie, ja Jahrzehnte noch nicht beigesetzt worden war, weil man die Gruft erst geschaffen hatte für beide. Und dann war er da vorausgegangen und dann wurde sie dazugelegt.
Sie ist ja 50 Jahre nach ihrem Mann gestorben. Also sie war 50 Jahre Witwe.
Auch eine Leistung.
Ja. Ich würde sagen, wir haben alles zu Queen Mum erfahren. Es gibt bestimmt noch mehr. Jetzt kommt bestimmt jemand noch und sagt, darüber haben die beiden aber nicht gesprochen. Also schreibt's mir. Ich werde es in der nächsten Folge auflösen, beziehungsweise verkünden. Vielleicht gibt's ja noch das ein oder andere. Ja, ich habe auch noch auf meiner Liste noch andere Sachen, Herr Worlitz. Also das ist, aber ich glaube, wir haben das meiste angesprochen.
Das denke ich auch. Und ich glaube auch, da sehr viel kann da nicht mehr geschrieben werden.
Ja, das stimmt.
Und wenn, dann soll man das in Ehren zugeben.
Ja.
Und man kann ja auch sowieso nicht allen gerecht werden. Das wissen Sie ja auch.
So ist
und
es.
Alles ist ja auch nicht für jeden interessant. Einige finden dies toll, einige finden das toll. So, wir haben nicht über die Hunde gesprochen, über die Möpse.
Stimmt, aber die Möpse, die wollte ja keine Möpse haben, weil Wallace Simpson und Edward immer Möpse hatten und sie mochte keine Möpse.
Haben wir das auch noch reingekriegt?
Ja, genau.
Gut.
Und sie war auch ein gern gesehener Gast immer, zum Beispiel auf Filmpremieren. Also sie war eine gern gesehene Frau in der Gesellschaft auf jeden Fall. Ne?
Genau.
Also, sie steht für Pflichtbewusstsein und sie war einfach Dreh- und Angelpunkt für die Royal Family und stand auch für Kontinuität. Das muss man ganz klar sagen.
Genau.
Ja, lieber Herr Wolz, ich danke Ihnen und an dieser Stelle sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich gehe jetzt in eine Sommerpause und ich bin Ende September wieder für euch da mit 9 tollen Folgen. Die Liste ist lang, da freue ich mich drauf. Und Herr Worlitz, ich entlasse Sie jetzt. Sie können jetzt an den Bahnhof laufen, entlang der See, winken für mich.
Und ich wünsche Ihnen gute Erholung und kommen Sie gesund wieder ans Mikrofon.
Das mache ich, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch eine schöne Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns mal wieder hören und vielleicht auch sehen.
Dann sage ich Tschüss auch nochmal Ihnen und allen Hörern.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch und schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr irgendwas habt, Feedback. Oder folgt mir auf Insta, könnt ihr mir auch schreiben. Und was soll ich mit den Teedosen machen? Fragezeichen. Hätte gerne Input. Macht's ganz gut. Bis dann. Ciao. Tschüss, Herr Worlitz.
Tschüss.
Das war Annelies royale Welt.
It has been a great pleasure.
Indeed. Eine große Freude.
Auf Wiedersehen, Annelie Malün.
Auf Wiedersehen. Wir hören uns wieder.